Ihr seid mittendrin, wie wir schon zu Beginn des Podcasts so eine kleine Fehde austragen, um euch mal alle kurz abzuholen. Hallo bei Antenne Allmann, Jana Hannes, Julian Hutter hier. Ich habe heute eine Mütze auf, weil ich gestern gerade so Jana gesagt habe, ich habe meine Frau mit Öl massiert und dann habe ich meine öligen Hände in meine Haare getan, jetzt sehen meine Haare scheiße aus. Und meine Jana, das ist wohl nicht das Ekligste, was du mir zeigen könntest. Und ich war gerade dabei zu eruieren, was sie denn meinen könnte.
Ich meinte damit gar nichts Explizites, aber ich dachte mir, Julian, wir kennen uns seit Jahren und du machst dir Gedanken darüber, wie deine Haare aussehen, wenn ich dich anfacetime morgens um 10. Und ich sitze halt hier wirklich manchmal wie die komplette Verwesung, wie ein Scheiß. Aber du machst dir immer noch Gedanken darüber, wie ich dich sehe, mit oder ohne öligen Haaren.
Will aber auch sagen, dass ich schon seit 7 Uhr wach bin und heute auch schon draußen war und Kaffee trinken war und heute den ganzen Tag meine Mütze anhatte. Also und gerade vor dir ein Meeting hatte, auch über FaceTime. Das heißt, es ist auch deinetwegen, aber nicht nur deinetwegen, liebe Jana Heinisch. Aber guck mal, mein Pullover passt richtig gut zu deinen Haaren. Heute.
Wow.
Findest du nicht?
Ich habe einen orangefarbenen Pullover an.
Ja, aber das ist toll. Ja, das ist, it's a match.
Super.
Weißt du, wie wir die Folge nennen? Der dynamische Start.
Das finde ich gut. By the way, ich dachte halt erst, dass du eine Mütze auf hast. Ich habe so ein bisschen drauf gehofft, weil es vielleicht sein könnte, dass die dich ignorierende Balkonfirma jetzt vielleicht so einen großen Fehler gemacht hat und du da mit offenem Fenster sitzt und es kalt in eurer Wohnung ist oder so. Eigentlich hatte ich auf sowas gehofft. So
es
einen
gibt
richtigen einen
Follow-up.
Twist. Was ist der Follow-up? Montag, als wir die Folge gehört haben, als ihr alle die Folge gehört habt, da wussten wir ja, das wird der Tag sein, an dem Julian Hutter nochmal bei seiner Verwaltung anruft und sagt, Leute, Ich wurde zweifach gekorbt und wegignoriert. Warte, wie sagt man heutzutage?
Geghostet.
Geghostet. Du wurdest geghostet.
Ich wurde geghostet und dann hat mir die Hausverwaltung erzählt, dass sie auch schon seit längerer Zeit versuchen, Kontakt mit eben jenen Herren aufzunehmen. Und dass das Gerücht vorhanden ist, dass er anscheinend im Krankenhaus liegt und dann hat er es nochmal so einen bösen Twist bekommen. Finde ich ja auch doof, aber es ist ja kein Ein-Mann-Betrieb. Also auch um jetzt mich sehr unsympathisch
so viele
zu machen.
Gute, fähige Leute.
Er hat ja wirklich, er kommt immer mit seinen besten Leuten hier an. Da kann mir ja einer aus dieser Firma erklären kurz, Herr Hutter, passen Sie auf, Herr so und so ist gerade unpässlich. Wobei ich das ja auch nicht glaube, weil an dem Kontakt, wo ich den letzten Screenshot mit ihm ja gemacht habe, als er mal geantwortet hat, ups, da konnten Leute nicht kommen. Meine besten Männer haben mir geschrieben in der Früh, dass diese Farbchips nicht gekommen sind und als ich mein Handy gestartet habe, ist mir das erst aufgefallen, sorry dafür. Er hätte mir auch im Laufe des Tages schreiben können, dann und dann machen wir den neuen Termin, das hat er ja auch nicht gemacht. Und es gibt ja auch nur die Gerüchte, noch nicht das beglaubigte Attest, dass er wirklich im Krankenhaus, also alles Gute, ne? Dem geht's bestimmt gut so.
Aber weißt du, was ich so geil finde? Stell dir mal vor, du hättest halt jetzt nicht bei der Verwaltung angerufen, sondern er hätte dir geschrieben, oh Hutter, es tut mir total leid, aber ich bin gerade im Krankenhaus. Ich meine, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass ihm das geglaubt hätte?
Gegen null natürlich.
Nach all diesen Nachrichten. Und das ist halt, das ist ja das Blöde, das lehrt man ja schon Kinder. Das ist eine Geschichte, die so eindrücklich mir immer wieder erzählt wurde von meinen Eltern. Die Geschichte von dem Wolf und den Schafen.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Genau,
mehr.
Ne? Also ihr kennt die Geschichte bestimmt, dass jemand ins Dorf rennt und ruft, der Wolf war da und der hat die Schafe gerissen und alle dann irgendwie hinlaufen und dann war das nicht nur irgendwie ausgedacht. Und beim dritten Mal, als dann der Wolf irgendwie wirklich da ist und man die Geschichte erzählt, da kommt dann irgendwann keiner mehr und hilft nicht. Und also als Kind, mir wurde das irgendwie sehr detailliert, auch als Einschlafgeschichte teilweise, glaube ich, von meinem Vater erzählt.
Pädagogisch.
Sehr wertvoll. Wollen wir nicht dazu sagen, dass er tatsächlich Lehrer ist. Aber ich weiß, dass ich das immer, also dass ich das immer so hinterfragt habe, dieses Ehrlichsein. Weil gleichzeitig wächst man ja als Kind auch häufig mit dem Gedanken auf, zu versuchen zu erkennen, welche Emotionen ein Erwachsener gerade von dir erwartet und was die richtige Antwort ist. Ich habe da letztens ich glaube, es war eigentlich so eine Gruppendebatte, irgendwie so eine Talkshow und es war nur so ein Ausschnitt von einer Schauspielerin, die sagte, womit ich am meisten Probleme hatte tatsächlich im Leben, war ganz ehrlich die Wahrheit zu sagen und nicht, weil ich irgendwie eine chronische Lügnerin bin oder so, sondern weil ich als Kind nicht gelernt habe, wirklich das zu sagen, wie es ist, sondern ich habe gelernt, in Gesichter zu schauen von Erwachsenen und zu erkennen, welche Antwort wollen sie gerade hören. Und deswegen irgendwie gar nicht zu meiner eigenen Emotion zu stehen, sondern eben immer eine Antwort zu geben, die möglichst befriedigend bei Erwachsenen ankommt. Und ich glaube, das ist halt so ein großes Problem. Also ich glaube, in der deutschen Kultur ist es nicht so extrem verankert, aber in vielen anderen. Und dann das als Erwachsener wieder rauszukriegen, weil das kann ja so viele Probleme mit sich bringen, auch später so in Partnerschaften, yeah, mit Freundschaften und so.
Absolut.
Das fand ich schon spannend. Und deswegen eigentlich so eine Wolfsgeschichte vielleicht auch gar nicht so unpraktisch.
Das finde ich auch spannend. Es gibt auch so ein Krankheitsbild von Leuten, die immer erzählen, das hatte ich auch immer in der Schule, die immer erzählt hat, dass sie Krebs hat. Aber die hatte überhaupt nicht Krebs. Die wollte sich nur damit wichtig machen. Und dass man.
Gab es nicht mal so eine Influencerin auch, die irgendwie ihre Krankheit vorgetäuscht hat und dann hatte sie aber gar keinen mit Krebs? Irgendwas läutet da bei mir. Aber genau. Man hat auch generell in der Schule häufig, ich meine, also da gibt es schon heftige Stories. Ich glaube, das hast du mir auch mal erzählt, dass man sich irgendwelche Sachen ausgedacht hat, die überhaupt nicht den Tatsachen entsprochen haben. Einfach nur, weil man was Spannendes erzählen wollte.
Ja, ja. Ist wieder so eine Sucht. Und ich hatte auch mal eine Kollegin, die mochte ich eigentlich total gerne. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, das ist ja Wahnsinn. Also all das Schlechte dieser Welt hat sich bei dieser Frau versammelt, so hatte man das Gefühl gehabt. Also ich will jetzt ja nicht in die Tiefe gehen, aber also von keine Ahnung, Suizidversuchen der Eltern bis eigene Krankheiten plus Unfall ohne Verschuldene, K.O.-Tropfen an einem Wochenende und alles. Und am Anfang dachte ich, du hast ja keinen Grund zur Annahme, dass das gelogen ist. Aber irgendwann fängst du mal an, das zu hinterfragen. Und dann kommt auch so raus, dass die anderen Menschen noch krassere Dinge erzählt hat. Und dann ist es wirklich so pathologisch, also so richtige Lügen. Ich glaube, das ist wirklich eine Krankheit. Ich glaube, so eine Sucht. Also man merkt, okay, wenn man diese Art von Geschichten erzählt, bekommt man die und diese Reaktion. Man bekommt Aufmerksamkeit. Man ist vielleicht das ist nicht gewohnt, der anderen Talente, die man hat, Aufmerksamkeit wegen zu bekommen. Deshalb vertieft man sich dann daran. Ich bin kein Mediziner, Küchenpsychologie, aber das ist dann auch, irgendwann gibt es dann diesen berühmten heißen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann denkt man sich, naja, also jetzt distanziere ich mich mehr von der Person, weil das macht dann ja selbst wahnsinnig.
Ich finde dann auch, wenn man bei solchen Leuten in die Tiefe kurz nachhakt, dann merkt man eigentlich schnell, es sei denn, die sind wirklich, also Jahrzehnte trainiert, dass die dann auseinanderfallen. Und das ist das, was mich am meisten ärgert. Ich habe das gar nicht so selten, dass mir jemand eine Geschichte erzählt. Oh, ich bin auch generell, das ist eine schlechte und eine gleichzeitig gute Eigenschaft von mir, dass ich immer, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, die Geschichte nicht zu 1 zu 1 zu 100% so nehmen kann und darauf reagieren kann, sondern ich habe immer das Gefühl, ich muss erstmal alle anderen 4 Seiten beleuchten von dieser Geschichte. Und wenn es in der Geschichte zum Beispiel eine Freundin erzählt von ihrem Streit mit ihrem Boyfriend oder irgendwie sowas geht oder Streit mit einer anderen Freundin geht, dann bin ich immer so, ja, aber hast du dir auch mal überlegt, dass er das da deshalb gemacht hat und ist die Reaktion vielleicht so und so gewesen? Und ich glaube, das kann manchmal halt auch echt hardcore nerven, weil man will ja nicht immer Geschichten erzählen, um dann noch von Heinisch 30 Mal zu hören, ja, hat vielleicht auch den und den Grund.
Hör dir mal 237 Folge Antenne Allmann an, Jana. Du sprichst gerade mit einem.
Ja, aber das liegt halt auch daran, dass ich halt oft erlebt habe, wie mir Leute eine Geschichte erzählen, die ich dann wirklich in der Vergangenheit vielleicht für voll genommen habe. Und dann bin ich irgendwann mal in einer Situation dabei und erlebe eine Situation gemeinsam mit dieser Person und erfahre dann hinterher, was diese Person daraus gemacht hat, wenn sie das anderen Leuten erzählt. Und da ich ja live dabei war, weiß ich halt, nee, also das stimmt jetzt 20%, der Rest ist irgendwie völlig wirr. Und dann habe ich halt angefangen zu überlegen, nee, du kannst nicht immer alles, was dir jemand erzählt, genauso nehmen, weil es stimmt halt. Ich habe eine Freundin, wirklich, ich liebe sie sehr, ich schätze sie sehr, aber sie saugt auch echt viel Energie. Und bei der habe ich das mal erlebt, dass ich in der Situation dabei war und sie hat hinterher ihrem Freund diese Situation erzählt. Und ich stand daneben, mein Mund ging gar nicht mehr zu, weil ich mir dachte, was genau erzählst du? Du nimmst die super unrelevanten Sachen, die gerade passiert sind, die werden unfassbar groß und die Sachen, die aber eigentlich die Quintessenz dieses ganzen Themas waren, die werden einfach nicht erzählt. Und dann die Situation ergibt gar keinen Sinn mehr. Also die Situation ist dann auf einmal eine völlig andere, als die wirklich passiert ist.
Ja, kennst du das auch, wenn du dann auf so Familienfesten bist und es gibt Menschen, die können keine Geschichten erzählen. Also die können das nicht.
Ja, und die
nehmen dann ab Abzweige und ich kenne ja die Geschichte und ich weiß ja, worauf die hinausgeht. Ja. Und ich denke, das gibt jetzt so, komm doch zum Punkt und nimm jetzt nicht da noch die Ausfahrt Richtung Hamburg A10 und dann kommst du in Dänemark raus, aber du willst eigentlich nur nach München mit der Geschichte, denn das macht mich wahnsinnig. Da bin ich dann auch ein richtiges Arschloch und sage, pass auf, ich erzähle jetzt die Geschichte. Also ich kenne sie, ich kürze es mal ganz ab.
Aber es gibt zwei Versionen von diesen Leuten. Es gibt einmal die du gerade beschrieben hast, die halt dann nicht auf den Punkt kommen und so richtig quer rum. Und dann gibt es die Leute, die halt, die schaffen es nicht, einen Spannungsbogen aufzubauen, die halt im ersten Satz dann schon eigentlich den Witz irgendwie so ein bisschen erzählen, aber den Witz versteht man dann noch nicht so richtig, weil eigentlich wichtige Informationen fehlen. Und dann stehen halt alle hintereinander und gucken sich so an, so, Also das muss man eigentlich auch, ich glaube, das ist schon eine Eigenschaft, die man mitbringen muss, gute Geschichten erzählen zu können.
Genau, Storytelling ist ja auch, man wird ja auch teilweise ausgebildet, ne, im Radio, wie man Geschichten erzählt, es gibt Anfänge und die Heldengeschichte und was auch immer, das ist schon auch eine Kunstform, aber nicht jeder, der beim Familientreffen eine Geschichte erzählt, muss durch diese Radioschule gegangen sein, es gibt dann auch ein natürliches Talent dafür oder halt ein natürliches Nicht-Talent dafür. Anyways, Jana, ich habe die erste Frage für dich. Mhm. Was war das letzte Rabbit Hole, in das du gefallen bist?
In Bezug auf was? Also, dass ich mich in irgendwas reingelesen habe oder?
Genau, das ist dieser Klassiker. Du fängst mit einem Thema an und das interessiert dich dann so sehr, dass du wirklich wühlst und wühlst und wühlst und dich so sehr mit diesem Thema beschäftigst, dass du da teilweise gar nicht mehr rauskommst.
Ich glaube, das letzte wirklich richtig große, würde ich sagen, war das Boeing Max-Thema. Also Flugsachen sind bei mir ja eh immer so ein Ding. Und wenn du da einmal anfängst nachzulesen, auch als jemand, der das, glaube ich, dann interessiert, dann machen sich so viele Dinge auf. Also Boeing, das kann man ja auch so ein bisschen mitverfolgen gerade, die haben ja auch so einen riesigen Prozess, einfach wegen dieser ganzen Themen und weil man auch rausgefunden hat, wie krass die teilweise Prozesse optimieren und eben auch anfangen zu schludern und bestimmte Qualitätskontrollen eigentlich gar nicht mehr so stattfinden, wie sie sollten. Viele Qualitätskontrollen zum Beispiel, die machen, machen die auch intern, was gar keinen Sinn ergibt, weil du müsstest ja eigentlich eine externe Partei haben, die gewisse Dinge kontrolliert. Und ich habe das Ganze schon mal ausführlich auf Instagram gepostet. Ich glaube, es sprengt auch ein bisschen den Rahmen, wenn wir das jetzt hier bei Antenne Allmann diskutieren. Aber es geht eigentlich darum, oder es fängt eigentlich da an, als die so ein bisschen finanzielle Bedrulle kommen. Die sind ja damals an die Börse gegangen, mit Airbus sozusagen parallel, wenn du so willst. Und das ist bei denen ja immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen so ein bisschen und man versucht sich immer gegenseitig irgendwie zu überbieten, weil Boeing ist ja ein Flugzeugbauer, genau wie Airbus, die ja ihre Flugzeuge verkaufen an die jeweiligen Airlines. Und natürlich will man möglichst viele Flugzeuge verkaufen.
Airbus europäisch, Boeing amerikanisch, ne? US-amerikanisch.
Genau, das sind so, ja, da gibt es ja noch ein paar kleine, die man auch so kennt, also Embraer und so, aber das sind so die beiden großen. Und da hat als Airbus damals die A320-Familie rausgebracht hat und also den A320neo sozusagen, das war ja dann die spritsparendere Variante des normalen A320, der hatte dann überarbeitete Triebwerke und so weiter, hatte Boeing nicht so eine richtige Antwort zu dem Zeitpunkt darauf und hat dann das Problem gehabt, was ist jetzt unser Konkurrenzprodukt, wenn du so willst, zu dem Airbus, so wie Samsung Max. Immer, ne? Das Samsung, Samsung, by the way, was haben die jetzt eigentlich für ein Handy? Haben die auch ein Samsung 16?
Die haben so ein klappbares haben die jetzt. Kann man so cool zusammenklappen.
Ach was. Mhm. Ach doch, glaube ich, das habe ich mal, also das ist so quadratisch, das sieht so wie so rechteckig irgendwie. Ja. Wie
ist so Toast, auch der, ne? Wirklich die größte, also ich weiß nicht, wie viel Millionen Joko und Klaas dafür bekommen haben, dass sie für Samsung ja dann mal so ein Jahr lang Werbung gemacht haben und immer Samsung-Handy und als jemand, der den Mann privat gesehen hat, weiß ich, dass der kein Samsung
benutzt. Ja, aber ich glaube, ich meine, das ist auch ganz transparent, ich habe auch fürs Google Pixel eine Werbekampagne gemacht und trotzdem benutze ich privat ein iPhone. Ich finde aber, wenn man so eine Art Werbegesicht ist, das ist beim Modeln ja auch nicht anders. Den einen Tag stehst du vor der Kamera für About You, den nächsten Tag für Zalando und dann wieder was anderes, das ist doch okay. Naja, um das kurz abzukürzen mit dem Boeing-Thema, weil es wirklich eine lange Story ist. Long story short, Boeing hat dann ein altes Flugzeugmuster genommen, neue Triebwerke dran gebappt, was dazu geführt hat, dass das Flugzeug eine andere Gewichtung sozusagen bekommt, weil die Triebwerke größer sind und dann mussten sie ein System einbauen, das MCAS-System, was dafür sorgt, dass das Flugzeug eben nicht die Nase permanent dann so weit runter hat. Und das MCAS-System hätte eigentlich etwas sein müssen, wo Piloten drauf geschult werden, speziell nochmal, um das zu bedienen, auszuschalten, weil es ein so mächtiges System ist, dass es in den Flugverkehr eingreifen kann. Das ist aber wiederum nicht geschehen, weil Boeing damals Gelder sparen wollte und das sehr viel Kosten verursacht hätte, wenn die jetzt jeden Pilot nochmal neu in eine Schulung hätte schicken müssen. Also haben sie das einfach so verkauft, als sei es gar nicht so krass, genau. Und das hat ja dann zu mehreren Abstürzen dieser, dieser Max-Familie geführt. Also Max war die optimierte Version, weil eben das MCAS eingegriffen hat und die Piloten nicht wussten, wie kriegen sie es jetzt ausgeschaltet. Und um diesen ganzen Prozess herum gab es jetzt ganz viele Zeugen und dann sind auf einmal Zeugen gestorben und wurden tot in ihren Hotelzimmern gefunden. Und also es ist riesengroß. Wenn ihr Bock habt, guckt bei meinem Flight Track Friday vorbei, da habe ich es einmal wirklich im Detail aufgedröselt. Und ich glaube, das ist das letzte fette Rabbit Hole, wo ich wirklich über Tage, Wochen, Monate, mittlerweile Jahre immer mal wieder drin versinke, weil ich es so krass finde und weil ich auch das Gefühl habe, dass das so allgemein in den Medien fast gar nicht thematisiert wird. Also das ist in meiner Welt, aber ich weiß nicht, ob das in der Standardwelt so wirklich ankommt.
Doch. Also ich habe jetzt auch, als ich dann immer geflogen bin und ich in ein Flugzeug eingestiegen bin, auf dem Boeing stand, hatte ich schon echt immer ein ungutes Gefühl, muss ich sagen.
Ja gut, das ist Quatsch.
Wenn Airbus drauf stand, hatte ich immer ein deutlich besseres Gefühl. Ja, aber es gab ja jetzt auch diese Zeit, wo wirklich im gefühlten Monatstakt wieder irgendwie eine Boeing Max da verreckt ist im Himmel. Und es dann, oder irgendwie, wie, keine Ahnung, Fenster rausgerissen wurde oder eine Tür weggeflogen ist oder dann die Räder wieder unten. Und dann hat man ja schon mitbekommen auf alle Fälle. Und natürlich dann auch wieder, aber im Vergleich zu wie viel Autounfälle passieren, dann braucht man trotzdem nicht drüber reden, dass Fliegen immer noch das sicherste aller Mittel ist. Naja, ich habe jedenfalls mich das gefragt, weil mein Chef vor allen Dingen, der versinkt immer in solchen Rabbit Holes und kommt dann auch mit Mühe wieder raus und ich hatte, als ich so 17, 18 war, als ich noch ganz viel Zeit hatte, da hatte ich so ein Musik-Rabbit-Hole, wo ich immer reingefallen bin. Also davon zerre ich ja heute noch und davon profitiere ich heute noch, dass ich dann eben da viel weiß, wie musikalische Dinge laufen und welche Artists wen geprägt haben und so weiter. Aber ich hatte das schon ewig nicht mehr, dass ich irgendwas so anrecherchiert habe und mich dann so reingedickt habe. Deshalb wollte ich dich das mal fragen.
Und hast du es jetzt auch nicht lange mehr gehabt? Weil ich kann mir vorstellen, ihr hattet doch eine Folge auch zu P. Diddy. Hätte ich gedacht, dass das was ist, wo du dich
Nee, das ist ja auch immer wirklich, egal mit wem ich darüber spreche, über meinen anderen Podcast, ein Fall für Sophie, man denkt immer, dass das so wirklich monatelange Recherche ist, aber das Hauptwissen kommt halt von Sophie und die hat halt auch so ein absurd doofes Gehirn, dass sie einmal was liest und sich alles behalten kann, weshalb ich diese Frau auch nie anlügen darf, weil ich wüsste, es kommt eh raus.
Gab's mal eine Lüge, die du ihr erzählt hast, die du dann hintenrum wieder so um die Ohren
am Anfang, ich kannte das ja nicht und am Anfang unserer Beziehung habe ich, keine Ahnung, so kleine Notlügen kennt ja jeder irgendwann und da habe ich aber schon relativ schnell begriffen, dass ich damit gar nicht weit komme, weil ich selbst nie weiß, was ich vor 2 Wochen noch gesagt habe, an welchem Datum ich wo war, also harmlose Dinge, ne?
Ja.
Und dann ist mir halt total schon aufgefallen, nee, aber du hast gesagt, dass du da warst, also das ist ein fiktiver Fall jetzt. Ja. Und dann wusste ich, naja gut, also damit komme ich gar nicht, weil ich spiele jetzt immer offen und sage, pass auf, ich schaue da Fußball, es ist wirklich okay. Und genau deshalb ist das, die saugt alles auf wie ein Schwamm und dann stimmt er auch dann die ganzen Worte und so. Und ich lese mir das dann schon alles durch für den Antexter und dass ich halt so irgendwie weiß, wo ich hin will mit dem Podcast. Aber das ganze Wissen kommt von ihr. Also da, ich könnte jetzt auch nicht wieder aus dem Stegreif erzählen, was da alles genau passiert ist und wie das dann juristisch genau heißt. Das kommt alles von ihr, deshalb versinke ich da eigentlich nie. Ich habe dann, und ich glaube, das haben wir beide das Talent, also du und ich, dass man schon dann im professionellen Rahmen vorgeben kann, ein Experte in einem Gebiet zu sein.
Ja, dass man aber das hatten wir ja auch schon mal das Thema, genau, dass man das nicht zu sehr ausreizen sollte.
Auch durch meine Schulzeit gebracht und alles, aber genau, es fällt dann schon relativ schnell auf, wenn dann 2, 3 Fragen in die Tiefe kämen, aber kommt bei Sophia nicht, weil ich der Fragensteller bin.
Das hatte ich, als ich diesen Vortrag an der Uni Freiburg oder Hochschule Freiburg vor kurzem gehalten habe. Die hatten mich eingeladen, weil die so ein Talk-Format haben, das ist in mehrere Wochen ja gegliedert und das Thema war eben Social Media Marketing und eben Influencer und sie hatten jeweils 3 Speaker, also jede Woche eine Person zu einem Unterthema. Mein Thema war eben Vor- und Nachteile und ich habe das so ein bisschen in persönliche und in wirtschaftliche Aspekte gegliedert Und da war es halt auch so, dass ich mir, also es hieß am Anfang, es ist eine Fishbowl-Diskussion. Dann hieß es, ja, es gibt eine Fishbowl-Diskussion hinterher und dann soll Jana bitte nochmal kurz was sagen. Und dann hieß es, ah, bitte kurz ein halbstündiger Vortrag. Und so eine halbe Stunde mal eben monologisieren ist natürlich auch was anderes, als wenn dir einfach Fragen reingegeben werden.
Aber ganz kurz, was ist ein Fishbowl?
Das ist tatsächlich, das ist ein ziemlich cooles Format. Da sitzt eine Person, also ich in dem Fall, die Experte für irgendein Thema ist, in der Mitte und drumherum sind Stühle. Und das Publikum, was eben zu Gast ist, kann jederzeit einen dieser Stühle einnehmen, bekommt dann ein Mikrofon und Fragen stellen, solange bis alle Fragen beantwortet sind und gibt dann den Platz wieder frei. Und eine andere Person kann diesen Platz einnehmen, was dazu führt, dass man nicht immer so dumm ein Mikro in den Zuschauerraum gibt und so eine Entfernung entsteht, weil du kannst ja gar keine Nähe mit der Person, die Fragen stellt oder antwortet, so richtig entwickeln, weil du sitzt dann irgendwie 100 Meter auseinander. Und es macht eben eine Diskussionsrunde auf, ohne dass die Diskutierenden immer dieselben sind, sondern die können halt durchtauschen und durchwechseln.
Ja, cool.
Und jeder kann halt einfach gehen, Platz frei machen für jemand anderen. Also das Prinzip fand ich mega cool. Mhm. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass bevor diese Fishbowl-Diskussion gestartet hat, ich noch einen Vortrag eben dann halten sollte. Und ich habe den Tag davor angefangen, so ein paar Sachen dazu zu gliedern, weil uns ist ja dazwischen gekommen, dass Svenja ein Kind bekommen hat. Das war ja nicht so richtig geplant für das Wochenende, aber sie hat dann eben das Kind bekommen und ich war mit Timing. Anton allein. Das heißt, da ist auch nicht so viel Zeit, da ausführlich irgendwie zu recherchieren und zu aufzuschreiben. Und da habe ich mal wieder gemerkt, was es für ein unfassbares, wie viel Stress es nimmt, wenn man, so wie wir, das Talent hat, einfach zu reden. Also einfach nur zu labern, weil ich habe diese 40 Minuten durchgelabert und hinterher habe ich mich wirklich gefragt, was genau hast du jetzt eigentlich in den letzten 40 Minuten erzählt? Also klar habe ich mich so an meinen Stichpunkten langgehangelt und es hat alles gut gepasst, aber es ist manchmal so, als würden die Sätze so an meinem inneren Auge so vorbeihuschen und ich würde die einfach so nehmen und erzählen. Und hätte dann aber schon 5 Abbiegungen weiter überhaupt nicht mehr gewusst, wie bin ich jetzt eigentlich hier gelandet? Also, und das ist, glaube ich, das, was ich zum Beispiel im Mathematischen überhaupt nicht kann, wenn ich Leuten dabei zusehe, wie die Kopf rechnen. Dann frage ich mich jedes Mal, wie geht das? Weil ich merke, bei den einfachsten mathematischen Aufgaben, zum Beispiel multiplizieren mit mehr als 2 Stellen oder so, da haben Leute die Fähigkeit, sich die Zahlen so auseinanderzubauen. Und dann so Zwischenspeicherzahlen, also wenn ich, einfaches Beispiel, 10 mal 15, es ist ein blödes Beispiel, aber dann würde die Person zum Beispiel erst 10 mal 5 rechnen und dann 10 mal 10. Und beide dann Zahlen, Ergebnisse, genau, beiseite packen und dann addieren. Und dieses beiseite packen dieser beiden Zahlen, das kann ich nicht. Ich packe die im Kopf beiseite in so eine Schublade und wenn ich dann aber eine Minute später wieder die Schublade aufmache und die Zahl rausholen, ist sie nicht mehr da. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Und also Zahlen verwirren mich so, die sind so schwer greifbar für mich im Vergleich zu Worten. Und das finde ich so krass, weil mein Gehirn ist offensichtlich ja bereit, eine gewisse Leistung zu bringen. Aber sobald da ein Buchstabe statt einer Zahl ist, fällt es im Gehirn deutlich leichter. Mhm. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Und es ist mit den einfachsten Sachen so.
Ja, ich glaube, bei mir ist es nicht ganz so krass wie bei dir. Aber ich tue mir natürlich mit Worten auch viel leichter als mit Zahlen. Ich glaube, das ist halt so eine Gehirnstruktur bei Kreativen, die wir dann mal beide sind, die hat man halt dann nicht so bei Analytikern, ne? Die dann schon super schnell im Kopfrechnen sind, aber hört ja von denen mal einen Vortrag an, das ist dann auch kein Vergnügen. Also ja, das muss man schon auch sagen. Ne?
Da fällt mir gerade ein, kurze Abbiegung bei Mathe. Es haben 2 Mädels von der Highschool, finde ich richtig cool, Das ist jetzt das zweite Mal in der Geschichte passiert, den Satz des Pythagoras, a² plus b² gleich c² bewiesen. Hast du es mitbekommen?
Nein, das ist wirklich nicht meine Bubble.
Und das fand ich richtig toll, weil ich mir dachte, also die hatten die Motivation, es gab so ein Preisgeld, irgendwie $500. Und deswegen war deren Motivation so hoch. Und es ist halt schwierig, gewisse mathematische Dinge halt in ihrer Regel zu beweisen, weil das ja alles nur theoretische Sachen irgendwie sind. Und die haben es aber geschafft und ich dachte mir, wie geil ist denn das? Und die eine studiert jetzt auch irgendwie Biochemie oder irgendwie so was super Krasses. Wenn so Schüler so geile Sachen machen, weil ich weiß, dass wir halt in der Schule immer Jugend forscht hatten und es wurde dann angeboten und es wurde halt gesagt, hey, es gibt wieder Jugend forscht, wenn ihr Bock habt, könnt ihr irgendwie was machen dazu. Und ich weiß noch, dass ich da in der Aula saß und mir dachte, was habe ich Bock zu forschen? was werde ich beweisen? Und dann habe ich gesagt, die Erhitzung von Radiergummi oder irgendwie so einen richtigen Scheiß. Also auch etwas, was niemand braucht. Und dann gibt's aber halt Leute wie diese Mädels oder halt auch irgendwelche anderen Superbrains, die erfinden dann da irgendwelche Mikrochips und ein fliegendes, ich habe keine Ahnung was und so. Und du sitzt da so auf Krampf und denkst, ich muss jetzt aber was erfinden.
Ja. Das hatte ich nie. Da wusste ich schon relativ schnell, was ich kann und was ich nicht kann. Und das gehörte definitiv nicht dazu, irgendwas zu erforschen.
Ja.
Naja. Jana, hast du davon mitbekommen, dass in Brandenburg ein Metzger Waschbär-Salami verkauft?
Nein, ja. Also warum sage ich jetzt I? Ist eigentlich richtig. Quatsch, weil man isst ja genauso Wildschwein und Hirsch und warum soll man nicht Waschbär essen?
Sehr gut.
Aber man sagt halt I, weil die erste Emotion ist, ah, kenne ich nicht, ne? Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
Naja, finde das sehr, du hast, ohne dass wir es abgesprochen haben, hast du genauso reagiert, wie ich gehofft hatte, dass du reagierst. Und hast aber dann, weil du natürlich sehr klug bist, gleich den zweiten Schritt dahinter gemacht. Weil ich habe das in der U-Bahn gelesen, Ekelwurst aus Brandenburg, Waschbärsalami.
Bildschlagzeile.
Genau. Und dann ist es, glaube ich, die BZ oder so. Und dann dachte ich, warum? Also warum ist es da? Es gibt eine Überpopulation an Waschbären in Brandenburg. Die sollen geschossen werden, weil das sonst schlecht fürs Ökosystem ist. Bei dem Metzger ist jede Woche das Veterinäramt da und testet, ob das gesundheitlich bedenklich ist. Ist es überhaupt nicht? Und wo zieht man denn da die Grenze? Der Waschbär, klar, der Bankräuber unter den Waldbewohnern mit seiner schwarzen Augenpartie, die aussieht, als hätte da so eine Maske einfach auf. Es sieht wahnsinnig süß aus und man will den nicht essen. Andererseits, habt ihr schon mal so ein Kalb gesehen, wie süß das aussieht, wenn es da auf den wackeligen Beinen ist, dass dann nach 3 Wochen von der Mutter unter emotionalem Schmerz getrennt wird? Oder so ein Pferd, vor der Salami, ist, Alter, was für ein krasses Tier ist denn bitte ein Pferd? Oder so ein Reh, über Bambi können wir uns alle nicht anschauen, aber so ein Rehbraten essen wir dann trotzdem gerne.
Voll.
Woher rührt denn dieser Reflex? Also entweder sagt man, nee, ich habe mich bewusst dazu entschlossen, gar keine Tiere zu essen, dann kannst du das machen. Aber ein Fleischfresser oder Fleischesser sagen, wie kann man denn nur Waschbären essen? Naja, dann schau mal in deinen Kühlschrank. Also das fand ich total interessant.
Die gleiche Debatte wie Hunde und Katzen, ne? Weil im Ausland dann Hunde und Katzen teilweise verzehrt wurden und hier nicht. Und weil wir sie hier als Haustier halten. Aber genauso sind in anderen Ländern eben Kühe heilig. Da würdest du niemals eine Kuh essen.
Ja.
Und das ist ja was super Kulturelles. Aber zum Beispiel habe ich hier in meinem Hintergarten, also der hintere Teil vom Haus, habe ich seit Wochen so eine Wildschwein-Armada, die mir meinen kompletten Garten umgräbt. Zum Glück wirklich da hinten, wo ich eh noch nicht viel gemacht habe. Und da denke ich mir halt auch, okay, offensichtlich haben wir hier echt so ein Wildschwein-Ding. Die würden wir halt genauso als Pastete essen. Also mein Opa hat früher immer Wildschwein-Pastete gegessen. So, aber die latschen hier halt irgendwie fröhlich in der Weltgeschichte rum. Und da findet man es dann irgendwie komisch mit Waschbär, Dachs und Co. Oder auch so Fuchs. Also Fuchs ist ja auch so eine Sache. Da ist jetzt nicht so viel dran, da ist wahrscheinlich auch mehr Haar als alles andere und das ist jetzt nicht so ein Ding, wo man sagt, boah, das ergibt total Sinn, den jetzt irgendwie zu schlachten.
Vor allem aber die Berliner Füchse, ne?
Was?
Will man nicht. Also die Berliner Füchse will man nicht essen, finde ich. Nee. So wie die aussehen, auf Ketamin nochmal 3 Tage durchs Bergheim gefeiert.
Das wird noch schon mal ganz kurz Stadtfuchs, dass es ja wirklich eine neue Spezies mittlerweile ist. Also es ist losgelöst vom klassischen Fuchs, auch in seiner ganzen Verhaltensart, weil er so sehr an den Mensch gewöhnt ist und so. Nee, und die sehen wirklich nicht so aus, wie wenn du Kapp und Kappa geguckt hast. Übrigens einer meiner früheren Lieblings- und gleichzeitig auch traumatischen Disney-Filme aus meiner Kindheit auf Videokassette. Kapp und Kappa.
Habe ich nie gesehen.
Hast du nie gesehen?
Haben wir ja auch schon öfter mal gesprochen. Ich bin da, also das ist ja auch eine Erziehungssache, beziehungsweise die Eltern geben einem ja solche Filme vor in der Kindheit. Ich habe nie irgendwelche Disney-Filme anschauen sollen, müssen, dürfen, was auch immer. Das ist dann, habe ich mir dann alles so später angeeignet, aber da waren meine Eltern gar nicht hinterher. Generell sind liebe Grüße.
Was hast du denn
geguckt
als Kind dann?
Genau, ich war ja, und das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses Jahr, was uns da trennt, ist genau dahingehend wichtig, dass ich ein totales Nickelodeon-Kind war. Das heißt, bei mir lief dann ganz viel Drake and Josh und Victorious und Zoe 101 und das waren keine Zeichen.
Gar nichts,
genau, es waren keine Zeichentrickfilme, sondern das waren halt echte Menschen und Drake and Josh hat mein Leben geprägt, weil ich unbedingt so sein wollte wie Drake, der Gitarre gespielt und hatte die ganzen Mädchen bekommen und dann wusste ich, klar, ich muss Gitarre lernen, dann kann ich das auch. Und die wilden Kerle und das alles, das hat meine Kinder geprägt, aber überhaupt nicht Disney. Und ich habe dann nur mal bei wenn man dann irgendwie bei Freunden war, sind dann die Videokassetten eingelegt worden. Und ich fand, dann habe ich da einmal Winnie Pooh geschaut, als sie dann diesen LSD-Trip durch diesen Wald gemacht haben, der mich total beängstigt. Oder dann bei König der Löwen ist dann der Vater gestorben. Also das fand ich alles so, boah Leute, das ist aber ganz schön, also ganz schön traurig. Mhm. Ich habe lieber Bock, Drake and Josh zu schauen.
Ja. Ja, das stimmt. Bei mir wurden ja die Szenen dann auch immer teilweise vorgeguckt und vorgespult, wenn es jetzt ganz dramatisch war, wie zum Beispiel bei König der Löwen, dann auch, beim Dschungelbuch, dann später, wenn der Tiger kommt oder irgendwie so ein Kram.
Schakar. Ist schon
auch heftig gefilmt teilweise, finde ich auch. Und wenn ich mir heute noch Schneewittchen angucke, also die Ursprungs-Disney-Version, die ungeschnittene, die Hexe ist schon heftig. Also bis heute scheiße ich mir da teilweise in die Hose.
Ja.
Von daher gar nicht so schlecht vielleicht, ja. Jörn, meine erste Frage.
Ja.
Wann hast du das letzte Mal bei einer verkackten Dienstleistung, aber gut, das passt eigentlich zu deiner Balkonstory wahrscheinlich, auf eine Korrektur bestanden? Also wir Menschen, gerade wir Deutschen, sind ja schon so, dass wir häufig dann einfach sagen, ja, nee, ist schon in Ordnung, vielleicht ist auch ein Frauending so, kein Ding. Und dann ärgern wir uns aber hinterher, dass wir es nicht so angesprochen haben. Wann würdest du sagen, wurde das letzte Mal, außer jetzt der Balkon, vielleicht so ein bisschen was verkackt, wo du es aber dann auch angesprochen hast?
Im zwischenmenschlichen Bereich meinst du jetzt? Also auch kann es so freundschaftlich sein?
Ich meinte eigentlich eine Dienstleistung, aber wenn du jetzt was Privates erzählst, bin ich auch Fan.
Weil, also, ich nenne natürlich keine Namen, aber ich habe gerade so eine zwischenmenschliche Fehde im Büro, weil eine Kollegin lange krank war und dann ist sie am Mittwoch wieder gekommen und dachte, dass sie nur da in der Redaktion ein bisschen, verzeiht den Ausdruck, ein bisschen rumpimmeln kann. Es sind dann aber ganz viele Leute krank gewesen in der Zeit und dann war klar, dass sie Donnerstag und Freitag moderieren müsste und hat sehr klar gemacht, dass sie aber eigentlich überhaupt keinen Bock hat zu moderieren und dann war sie schubsiwups am Donnerstag und Freitag wieder krank. Und es haben so alle, sind echt ein gutes Team da in der Redaktion. Und selbst wenn es uns mal nicht so gut geht, du kannst ein Lied davon singen, dann quäle ich mich da manchmal auch rein. Nicht für den Sender, der mich so geil bezahlt, sondern weil ich an die anderen denke und mir überlege, wenn ich da jetzt nicht hingehe, dann haben die dreifache Arbeit und es ist eh schon gerade so auf Kante genäht. Will ich dir nicht zumuten, dann mache ich von hier Homeoffice, gehe dann in das Studio, nimm auf, dass ich niemanden anstecke und fertig ist. Also wenn ich wirklich nicht zur Arbeit komme, dann kann ich nicht. So.
Dann liegst du ohnmächtig halb nackt irgendwo bei dir, weil du mit dem Kopf gegen den Schrank geknallt bist.
Genau, richtig. Oder ich bin ja auch schon einmal, als ich die Morning Show moderiert habe, bin ich ja schon in der Bahn halb ohnmächtig geworden, habe mich dann da rausgeschleppt und habe dann von Mona am Handy Anweisungen bekommen, wie ich jetzt meinen Kreislauf stabil halte, um dann mit dem Uber wieder nach Hause zu fahren. Also wir reden von, es ist jetzt auch nicht immer gesund, aber ich mache das nicht für den Arbeitgeber, sondern für die Leute, die da drin arbeiten. So. Und das kam halt dann nicht so gut an, weil dann habe ich ihr Wochenende übernommen und die andere Moderatorin, die eigentlich überhaupt nicht moderiert, sondern in einer anderen Abteilung ist, aber moderieren kann, ist dann da auch eingesprungen und man hat sich so geholfen, ja. Genau. Und man so, und am Samstag waren wir alle dann feiern von Energy. Die Person war nicht dabei, aber wir haben dann um 2:30 in der Nacht auf Instagram eine Story gesehen, wie sie auch feiern ist. So ein Spiegel-Selfie. Ja,
aber eben woanders.
Aber eben woanders, genau. Also einen Tag, nachdem sie noch krankgeschrieben war, war sie dann halt feiern. Und dann habe ich
auch immer, das ist so dumm.
Genau.
Also dann ist ja in Ordnung, wenn du es machst, aber dann postest es doch nicht so, hä?
Richtig, genau, ja. Und dann habe ich mir halt am nächsten Tag, habe ich sie mir auch geschnappt und meinte so, ey, das kannst du halt nicht bringen, dass du da unter der Woche dann krank bist, hast ja auch kommuniziert, dass du keinen Bock hast zu moderieren und dann ist es okay, wenn du krank bist. Ich habe dein Wochenende gemacht und die andere hat die Live-Sendung für dich übernommen, aber dann sei doch so klug und postet es nicht auf Instagram. Du bist natürlich Gesprächsthema und ich glaube, die Person hat sich dann so dabei ertappt gefühlt und ist dann so in den Angriffsmodus gegangen, dass ich ihr nicht vorschreiben kann, weil sie ihre Freunde trifft. Und darum geht es doch gar nicht. Und dann habe ich noch so eine Stunde später gesagt, ich wollte dich nicht angreifen. Hast du aber. Und seitdem spricht sie seit einer Woche nicht mehr mit mir. Und dann habe ich auch noch 2 Versuche unternommen, das Ganze irgendwie aufzulockern und habe ihr ein Post-it geschrieben mit, ey, hab noch einen schönen Abend, bis morgen. Darauf wurde aber kein Bezug genommen. Und dann denke ich mir, naja, dann halt nicht. Also weißt du, so wenn du ein Problem hast, seitdem wird sich angeschwiegen, sie sagt nicht Hallo, sagt nicht Tschüss. Ich muss immer sagen, Hallo, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann denke ich mir, was für ein fucking Kindergarten. Und da bin ich froh, dass ich das angesprochen habe, weil ich das habe ja auch gemacht, weil ich sie mag und weil ich halt nicht will, dass sie dann das nächste Mal wieder in die Falle tappt, dass sich natürlich alle hinter ihrem Rücken nicht das Maul zerreißen, aber darüber sprechen und es halt nicht so gut ankommt in der Belegschaft, wo man ja wirklich davon lebt, dass man zusammenhält und für den anderen auch mal in die Bresche springt. Mhm. Aber das macht mich ein bisschen.
Das würde mir sehr Bauchschmerzen machen, weil ich das gar nicht gut haben kann, wenn so also es ist ja nicht unausgesprochen, aber da herrscht jetzt so ein Vibe und man fängt an so. Du kommst so in den Raum und die andere Person sitzt auch in dem Raum und man muss so Energien fühlen und wie ist jetzt die Stimmung und so. Und sowas finde ich ganz anstrengend. Und gerade wenn man auf engem Raum arbeitet, so bei uns im Flugzeug ist es genauso. Wenn es da anfängt, dass wegen Zwischenmenschlichkeit nicht mehr kommuniziert wird und das ist das Schlimmste, was dir eigentlich gerade im Flugzeug so passieren kann, keine Kommunikation, dann ist halt im Notfall am Arsch, weil das kann dir halt auch mal so krass auf die Ohren fliegen und bei euch beim Moderieren auf eine Art ja auch. Also,
ich habe dann ja auch noch zweimal dann versucht, ich meine, der Ton macht die Musik und ich war schön echt angepisst so, deshalb war das jetzt auch nicht im freundlichsten Sprech. Das werfe ich mir dann auch vor, dass ich da nicht mit Samthandschuhen den Diskurs gesucht habe. Es hat mich halt angekotzt, das hätte ich dann vielleicht ein bisschen besser machen können, so nach dem Hallo übrigens.
Ich muss auch sagen, von Julian Hutter angekackt zu werden und dann vielleicht nicht die Selbstsicherheit zu haben, lange im Team zu sein, kann einen, glaube ich, auch schon. Also das verstehe ich, dass sie dann sagt so, boah, ich habe mich angegriffen gefühlt. Weil du
aber
bist halt
A, ist sie schon lange dabei und B, bin ich eigentlich auch mit ihr befreundet. Also ich finde, sowas muss dann auch mal sowas aushalten.
Befreundet. Okay, wenn ihr befreundet seid, dann ist aber komisch, dass sie nicht reagiert und ich Hallo sage.
Das nervt mich ja auch total. Also das ist jetzt keine Praktikantin, die seit 4 Wochen da ist. Da würde ich das nicht machen, sondern ich kenne sie mehrere Jahre und mache auch privat was mit ihr.
Okay, ja, dann ist wirklich, dann würde ich aber vielleicht tatsächlich, wenn sie es nicht schafft, jetzt raus aus ihrer, sie hat jetzt so die Wand im Rücken, und schafft es irgendwie nicht mehr, sich da raus zu pushen, dann vielleicht. Könntest du, wenn du wollen würdest, nochmal einen Versuch starten, so nächste Woche oder so, wenn sie sich vielleicht abgekühlt hat oder so.
Ja, aber
dann ist auch wieder die Frage, wie lange will man Leuten hinterherrennen, ne?
Genau, also das geht jetzt schon eine Woche. Ich habe zweimal versucht, dann das Ganze einzufangen und dann denke ich mir auch irgendwann, dann halt nicht. Weißt du, also und dann bin ich ja auch, du kennst mich dann ja auch, dann macht mir das auch nichts aus. Also daneben hier zu sitzen
Punkt
zu sagen.
Unterbewusst, aber du strahlst es dann nicht nach außen. Ich glaube, tief in dir drin, der kleine Julian will halt schon, und das wollen wir alle, dass die Stimmung gut ist.
Das stimmt, absolut, da bin ich von dich ein Fan, aber ich glaube, ich kann dann mich mehr emotional davon abgrenzen, als das vielleicht andere können. Also ich bin dann da sehr rational und lege den Schalter um.
Ja. Stimmt. Ich habe die Frage gestellt übrigens, die Frage war bitte. Es ging ja eigentlich um Dienstleistungen, aber die Geschichte fand ich auch gut, weil ich nämlich gestern bei der Maniküre war und ich habe ja normalerweise, Jörn, das weißt du ja, ich bin ja eher so ein Basic Girl, ich habe jetzt nie Nägel mit Glitzer und Steinchen und Mustern, sondern ich habe meistens eine Farbe da drauf und alle paar Wochen ändere ich die Farbe mal und das war's. Habe immer so die gleiche Nagelform, ein bisschen längeren Nagel und dann ist der meistens so rot oder braun oder basic oder Natur oder so, aber das war's. Und gestern bin ich halt hingefahren, ich hatte jetzt lange im Herbst, hatte ich so Rottöne und Brauntöne und dachte mir, ach, jetzt ist ja auch dann Halloween, nicht, dass ich Halloween feiern würde oder so, aber es ist eben jetzt so cozy und herbstlich und dann haben die ja in so Nagelstudios, ich weiß nicht, ob du das jemals schon gesehen hast, dann haben die ja immer so wie so kleine Plastikschablonennägel, wo sie dann eben die Farben, die sie so haben, drauf lackiert haben oder die Muster, sodass man so auswählen kann und gucken kann, was man schön findet. Und da gab es eine Nagelfarbe, das war wie so ein Braunton, aber so nicht so rotbraun, sondern so ein edles, kühles Braun. Und es hatte so einen leichten Glow da drin, die Farbe. Also die Farbe hat so leicht so ein bisschen reflektiert, sah so ein bisschen.
Auch geiler Folgentitel. Edles, was hast du gesagt? Edles, mattes Braun mit Glow.
Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, ob du es dir vorstellen kannst, Jürgen. Auf jeden Fall, es war schon für meine Basic-Verhältnisse was etwas anderes, aber es war immer noch so im Basic-Rahmen im Vergleich dazu, wie manche Frauen wirklich halbe Kunstwerke ja auf ihren Nägeln haben mit ganzen Geschichten und Charakteren und was weiß ich was.
Fürchterlich.
So, und dann war es so, dass ich um 14 Uhr in Mitte verabredet war zum Lunch Und ich bin extra um 12 Uhr zu meiner Nagelfrau gefahren, weil manchmal, wenn wir dann schnacken, ich kenne die jetzt auch schon ein paar Jahre und so, und dann trödelt sie so ein bisschen rum und das wusste ich, ich habe genug Zeit, also ganz entspannt. Und dann hat sie eben angefangen und die macht das auch mal ganz akkurat und alles alte runter und Nagelhaut und sowieso und neu drauf und so. Und dann habe ich ihr die Farbe gezeigt, die ich wollte. Und dann meint sie, ja, das ist eine dunkle Farbe, also unten drunter ist schwarz. Und dann habe ich so wie so ein kleines glowy Pulver, das packst du halt drauf. Die Mädels, die wirklich oft Nägel machen, wissen jetzt, was ich meine, wenn man so einen Chrom-Look macht. Und es wird dann so drauf gestrichen und nimmt dann eben dieses Glitzer, dieses Glow so an. Und weil unten dunkle Farbe drunter ist, ergibt sich dann eben dieser Braunton sozusagen. Ja gut, alles klar, machen wir so. Und dafür muss der Nagel ja dann noch so ein bisschen feucht sein, also von dem Gel oder was auch immer man vorher da drunter gepackt hat. Und dann merkte ich, als sie zum Schrank ging, in Schubladen sind da, wo die ganzen Farben und so drin sind, dann merkte ich, dass sie so ein bisschen wie so nervös wurde. Dann habe ich gedacht, wahrscheinlich hat sie jetzt genau dieses Pulver nicht, was sie da eigentlich dafür braucht, um das herzustellen. Weil bis dahin waren meine Nägel halt schwarz, also wirklich wie so hexenschwarz. Und dann brabbelte sie so ein bisschen auf Vietnamesisch so vor sich hin. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwas, das ist jetzt hier gerade nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann kam sie zurück mit so einer kleinen Palette mit Lidschatten. Und es war Glitzer-Lidschatten.
Aha.
Und am Ende unterscheidet sich wahrscheinlich nicht groß, ob du jetzt extra so ein Nagel-Glitzer-Pulver auf den feuchten Nagel passt und das so einreibst oder ob du einen Lidschatten nehmen würdest und das einreibst, weil am Ende kommt eh nochmal eine Schicht Versiegelung drauf und ist scheißegal. Das Ergebnis ist das gleiche. Aber sie holte dann eben diesen Lidschatten raus und fing an, das so auf meinen Nagel zu machen und es hat halt nicht gehalten. Und dann merktest du, wie sie immer doller so an meinem Nagel dran rum und also drückte und so, was ich hinbrabbelte. Und ich so, ich glaube, das hält nicht. Ne? Und sie so, keine Ahnung. Und weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht ist es nicht feucht genug. Komm, wir machen nochmal eine Schicht so Lack drauf und vielleicht, wenn es ein bisschen nasser ist. Long story short, sie hat dann versucht, drei verschiedene Dinger da drauf zu packen und wir haben uns dann irgendwann dafür entschieden, tatsächlich für eins. Aber Jörn, das Ergebnis sieht so aus.
Meine Nägel. Ich erkläre das mal ganz kurz. Also es ist ein bisschen schwer, doch die Kamera zu sehen, aber es ist auf alle Fälle ein Glow drauf. Es ist auch kein Schwarz. Ich bin aber sehr schwer in Farbbeschreibung, weil ich da auch da so eine kleine Blindheit für habe. Es ist eher so ins Rost. Braune gehend, oder?
Es sieht halt jetzt aus, wie als hättest du so ein altes Motorrad und das alte Motorrad hätte hinten so einen riesigen Vergaser, aber außen und der wäre aus Chrom. Also meine Nägel sehen jetzt so ein bisschen aus, als hätte ich so Alien-Style Marsianer modern interpretiert. Also es ist so ein rosa Chrom-Look und es ist wirklich komplett glänzend. Also es sieht aus, als hätte ich es aufgeklebt, finde ich. Als hätte man diese Klebefolien von früher sich auf die Nägel gepackt.
Ja, ich finde, es sieht auch ein bisschen aus, als hätte so ein Formel-1-Chefdesigner so eine ganz verrückte Idee gehabt für das Auto.
Ja,
weißt du?
Ja, genau so sieht es aus. Und das Ding war halt, ihr tat es auch mega leid. Also sie hat sich dann auch voll darüber geärgert, dass es irgendwie nicht so funktioniert hat, wie sie wollte. Und das Ding ist halt meine Zeit. Ne? Also ich habe dann schon gemerkt, 14 Uhr kannst du nicht mehr halten. Das wird eher 14:45. Hab dann meinen Kumpel, mit dem ich dich da zum Lunch treffen wollte, schon geschrieben, so, Alter, ich komme später und so. Und ich habe dann nichts gesagt und gesagt, mach es neu, weil ich auch nicht die Zeit gehabt hätte. Ich hätte jetzt nicht die Zeit gehabt, dass ich nochmal alles abmachen muss und alles neu machen muss. Und ich weiß aber zum Beispiel, dass es auf Instagram und auf TikTok super oft so Videos gibt, wenn Mädels mal bei neuen Nageldesignern sind, bei neuen Friseuren, also bei irgendeiner Art von kosmetischem, optischen Dienstleistern und dann eben rauskommen und ihre Freundinnen sie abholen und in komplettes Gelächter oder Tränen ausbrechen, weil eben das, was sie wollten und gefordert haben und das, was am Ende dabei rausgekommen ist, dann dazwischen Welten liegen. Und ich frage mich halt dann immer, wenn ich ja Geld bezahle dafür, ich bezahle ja Geld für etwas, was ich mir vorstelle und am Ende des Tages kommt was anderes dabei raus, warum wir so ein krasses Problem damit haben, zu sagen, ich habe dir Geld für A bezahlt, aber ich habe halt jetzt Y bekommen. Und das ist noch die Überleitung zu einem, das ist fast schon so ein Betrugsding, würde ich sagen, was mir ein Bekannter letztens erzählt hat. Und ich war schockiert davon, dass es offensichtlich so einfach funktioniert. Und zwar hat er erzählt, dass ein Bekannter von ihm im Kundensupport bei Lieferando arbeitet. Und die haben das wohl häufiger so gemacht, dass sie Essen bestellt haben. Und das Essen dann später, als es angekommen ist, reklamiert haben als das falsche Essen, falsche Lieferung oder was auch immer. Und die musst du ja reklamieren im Kundensupport. Und dann sitzt halt im Kundensupport der Kumpel von denen, der die Reklamierung dann freigibt Und dann kriegen die halt das Geld zurückerstattet, haben aber natürlich selbstverständlich das Essen bekommen. Und dann habe ich so gesagt, Alter, aber das könnt ihr doch nicht so oft machen, das ist doch safe, also das ist eine Straftat, wenn der das, wenn das rauskommt und so. Und er so, ganz ehrlich, weißt du, wie viel das gemacht wird? Also das ist richtig so ein Ding, wenn wie früher, wenn du jemanden hattest, der Türsteher irgendwo ist, kannst du mich auf die Liste schreiben, ist es so ein Ding bei Lieferando mit, ah, du arbeitest im Kundensupport, ja mega geil, dann können wir die nächsten Essensbestellungen ja umsonst
aber
machen. Das hat mich so
Kosten?
Schockiert, so viel kriminelle Energie.
Ja, auf welchen Kosten geht das? Auf das Konto der armen Restaurants, die da eh ihren krassen Share abdrücken müssen, Lieferando oder gegen
Lieferando? Ich habe ihn das gefragt und er meinte, nee, das ist reines Lieferando-Ding. Ich weiß es am Ende des Tages nicht, weil ich auch gesagt habe, A, mega asozial für die Person, die auch, weil er meinte dann, dass das, was man beachten muss, ist, dass die Person, die ausliefert, von Lieferando ein Angestellter ist und nicht von dem Restaurant selber. Aber auf dem Dorf ist es ja zum Beispiel oft so, dass die Restaurants dann selber rausfahren und ihre Bestellungen ausliefern. Und das geht halt nicht, sondern es muss ein Angestellter von Lieferando, oh Gott, ich will hier nicht Tipps geben, um illegal Essen zu dingsen. Aber ich war so, also ich habe halt in mir, glaube ich, verhältnismäßig wenig kriminelle Energie, was sowas angeht. Und ich saß da mit offenem Mund und habe mir das angehört, dachte mir so, was ist da, wer kommt auf solche Ideen? Ich fand es richtig krass und ich will gar nicht wissen, wie viel Minusumsatz die halt wegen solchen Aktionen machen. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Das würde mich auch interessieren. Ich bestelle immer bei Volt und da habe ich dann auch was bestellt und das kam nicht an. Also der Stand zwar ist übergeben
hat
worden.
Hat der Nachbar wieder mitgenommen.
Aber es kam nicht an und dann habe ich bei dem Restaurant angerufen und das war dann so, ach ja, nee, sorry, dann musst du bei Volt reklamieren. Dann habe ich bei Volt auch den Kundenservice angegeben und meinte, Leute, es ist einfach nicht angekommen. Und dann hat der Fahrer das halt selbst gegessen. Und ich denke mir immer so, was denkt
du, dass
er denn?
Er selbst gegessen hat?
Hat dann der Lieferando, der Volt Kundenservice gesagt, dass es nicht angekommen ist und dass es der Fahrer von Budi selbst gegessen hat. Und dann dachte ich so, wie kurz ist das denn gedacht?
Was ist das denn?
Ja, also wie
die
kurz kann man
gesagt,
denken?
Volt Kundenservice hat dir gesagt, wahrscheinlich hat unser Fahrer es selbst gegessen.
Ja, war so, ich habe es in diesem Chat drin und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und es kam halt nicht an, aber auf diese App und es war ich bestelle fast täglich bei Volt, ich muss sagen, es war zum ersten Mal so, also kein Shaming für Volt und dann kannst du diesen Fahrer nachverfolgen, wo der ist und dann war der eigentlich schon bei mir und ich dachte, warum klingelt er nicht, dann habe ich selbst vergessen und dachte nach einer halben Stunde, Moment mal, wo ist eigentlich mein Essen und dann steht da die so und so hat deine Bestellung überbracht, lief alles gut. Und dann habe ich angeklickt, nein. Und dann, warum? Und dann habe ich mit diesem Chat gesprochen. Nee, dann habe ich erst bei Volt selbst, bei diesem Laden angerufen, weil die müssen über Volt gehen, habe ich diesen Kundenservice dann kontaktiert und der meinte, oh ja, der Fahrer hat das nicht überbracht. Vermutlich hat er selbst gegessen.
Das ist ja wild. Also ich weiß nicht, wie unprofessionell man dann noch im Kundenservice sein kann, sowas zu sagen. Weil selbst wenn man das denkt als Person, kann ich doch nicht einem Kunden schreiben. Vermutlich hat der Fahrer das selbst gegessen. Was ist das denn? Und dann hast du das Geld wiederbekommen, aber hattest halt nichts zu essen.
Ich hatte dann einen Gutschein. Genau, der hat mir das dann quasi wieder zurück als Volt-Gutschein überwiesen. Und dann habe ich halt dann nochmal bestellt und dann kam es auch an.
Oh, nervig. Ja, aber gut, steckst nicht drin. Ey, aber apropos Essen. Ich habe gestern endlich die Kürbissaison eingeleitet. Ich habe das ist der erste Kürbis der Saison.
Kürbis.
Props an meinen Kumpel Lars, der viel im Film- und Fernsehgeschäft ist, ständig dreht und der hatte noch einen Kürbis zu Hause und hat den mitgebracht, als ich zu Besuch war, weil er meinte, Heinisch, ich glaube, ich esse den nicht mehr und nicht, dass der irgendwie schlecht wird. Und da ist mir mal aufgefallen, dass eigentlich das deutsche Jahr kannst du einteilen in vier große Essens-Thematiken. Das geht los mit Grünkohl. Haben wir erstmal dann so von Spargel, Kürbis und dann kommt einfach nur noch Raclette. Und alles im Idealfall wird vereint unter dem Thema Grillen. Weil alles davon könntest du wahrscheinlich theoretisch grillen und Deutsche wollen auch generell einfach grillen. Aber das sind so die
Grünkohl?
Vier kulinarischen Jahreszeiten in Deutschland. Grünkohl, Spargel, Kürbis und Raclette.
Aber man grillt doch weder Spargel noch Grünkohl.
Also Spargel kannst du auf jeden Fall grillen. Ja, Grünkohl wird schwierig zu grillen, das stimmt. Aber ich wollte Grillen noch irgendwie mit unterbringen in dieser Aufzählung.
Und Raclette grillt man auch nicht.
Ja, aber da gibt's einen Tischgrill, wo du es runtertun kannst.
Jana, so eine völlig, völlig krude Theorie aufgestellt, die überhaupt nicht stimmt und versucht sie jetzt aber noch,
also,
wie so ein Spargel auf dem Grill zusammenzuhalten.
Nee, ich habe nur gesagt, ich würde Grillen da gerne noch mit unterbringen, aber da wir nur vier Jahreszeiten haben und das fünf Punkte sind, muss ich ja irgendwie jetzt argumentieren, warum Grillen noch dazugehört.
Verstehe, du hast völlig recht.
Danke.
Es ist genial, Jana.
Ja, danke. gut. Das war nur ein kleiner Exkurs. Können wir auch zumachen. Was habe ich hier noch auf meiner Liste?
Jana, das ist ja genial. Und warum hast du das bei Jugend forscht nicht gemacht?
Oh. Ey, wollen wir die Folge Jugend forscht nennen?
Können
das fände ich
machen.
Eigentlich einen guten Titel.
Übrigens, ich finde geil, dass die Folge an Halloween rauskommt, dass es überhaupt kein Thema für uns ist, weil wir beide Halloween scheiße finden. Und kann ich mal ganz kurz sagen, von jemandem, der von Bayern nach Berlin gezogen ist, ich habe schon oft gesagt, fühlt man sich so derartig verarscht, was Feiertage angeht, weil wirklich ganz Deutschland hat entweder heute, wenn ihr das hört, Feiertag oder am Tag darauf, weil evangelisch oder katholischer Feiertag ist, nur Berlin hat keinen Feiertag.
Julian, wir sind beide fucking selbstständig. Es ist komplett irrelevant, ob man Feiertag hätte oder nicht, weil wir würden diesen Podcast so oder so aufnehmen.
Ich kann auch fühlen für Menschen, die angestellt sind, Jana.
Ja, aber deswegen musst du dich ja nicht darüber ärgern, weil für dich macht es keinen Unterschied.
Ich reg mich aber gerne auf, Jana.
Das ist nämlich der Punkt. Oh, apropos aufregen. Kurze ja. Exkursion nochmal eben. Hast du dieses BBC-Interview mit Saoirse Ronan gesehen?
Nein.
Was jetzt gerade viral ging. Das will ich nochmal kurz hochholen, weil ich dazu noch eine Frage an dich geknüpft habe.
Ja.
Und zwar lautet die Frage, und dann erzähle ich aber kurz über das Interview. Worüber denken Männer nach? Also was gibt es in der männlichen Welt für Gedanken, die sich Frauen nicht machen müssen? Denn in diesem Interview, es ging um, jeder hat so ein bisschen über seine Projekte erzählt und sie saß da mit drei anderen Dudes, also auch drei anderen Schauspielern, und einer hat darüber erzählt, dass er in seinem neuesten Film verschiedene Techniken zur Selbstverteidigung erlernen musste und dass man sich dann ja auch darüber Gedanken macht, dass häufig Alltagsgegenstände auch in so einer Selbstverteidigungssituation total hilfreich sein können, bei denen man vorher nicht darüber nachdenkt, dass sie hilfreich sein könnten. Und dann erzählt er unter anderem eben davon, dass da eben ein Smartphone benutzt wurde. Woraufhin ein anderer in der Runde sagt, ja, das ist ja auch eine komplett wilde Theorie. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer denkt denn darüber nach? Oh, ich fühle mich gerade unwohl. Was könnte ich jetzt gerade benutzen, um mich im Idealfall zu verteidigen? Und dann nehme ich mein Smartphone. Und dann lachen die halt alle und alle sind so, oh Gott, ja, wie bescheuert. Und dann sitzt da halt Saoirse Ronan und du merkst halt, sie will was sagen. So, es ist so in ihr, aber sie findet nicht so richtig den Punkt. Und dann, als alle so sich fertig beömmelt haben darüber, wie dumm das doch ist, dass man so ein Smartphone benutzt, sagt sie halt, ja, das ist halt das, worüber Frauen permanent nachdenken.
Mhm.
Also, was kann ich jetzt gerade benutzen, falls diese Situation irgendwie eskaliert? Und dann sind halt alle ruhig, keiner sagt ein Wort und Publikum applaudiert und sie sagt halt dann nochmal, ja, ist das so, Mädels, oder? Und das hat halt nochmal so krass gezeigt, dass häufig in der Welt von dem jeweils anderen Geschlecht gewisse Fragen, die man sich so stellt, gar nicht vorkommen. Weil ich glaube, für einen Mann ist es eben organisch gar nicht nachfühlbar, dass du ganz normal, das gehört zu deinem täglich Brot, dass wenn du abends im Dunkeln nach Hause läufst, deinen Schlüsselbund in der Hand hast. Oder auf Anschlag das Deo, das Spray, was auch immer du da hast. Oder dass du eben ständig nach hinten guckst und schaust, ob da einer ist. Oder dass du im Zickzack läufst, weil du irgendwie die Straßenseiten wechselst. Und das ist organisch in Männern nicht so drin. Und deswegen würde mich mal interessieren, was ist bei Männern, worüber wir Frauen uns vielleicht keine Gedanken machen?
Ich will nur ganz kurz zu dem Thema anknüpfen, dass das was ist, was ich total nachempfinden kann, weil 24 Jahre meines Lebens habe ich mir darüber auch gar keine Gedanken gemacht, weil ich erst ländlich aufgewachsen bin und dann in München. Und dann bin ich ja mitten in der Corona-Zeit, also Anfang Corona-Zeit, nach Berlin gezogen. Und wir erinnern uns an diese dunkle Zeit zurück, als alle im Lockdown waren. Es durften nur systemrelevante Menschen irgendwie U-Bahn fahren und arbeiten. Und ich habe ja da live moderiert und bin dann erst immer so gegen 23:30 nachts nach Hause gekommen. Da musste ich von Mitte ins Westend fahren. Es war eine ewig lange U-Bahnfahrt mit der U2. Und weil da eben sonst niemand gefahren ist, nur wirklich die skurrilsten Menschen, die Berlin so zu bieten hatte, sind mit mir in diese U-Bahn gefahren und teilweise dann auch mit mir ausgestiegen. Und da bin ich wirklich 2-3 Mal in eine richtig scheiß Situation reingekommen mit so richtigen Freaks. Und da habe ich auch angefangen, mir genau diese Fragen zu stellen. Was machst du denn jetzt, wenn das und das eintritt? Also muss ich mich zum ersten Mal damit beschäftigen. Zum Glück, also als Mann ist man da sehr privilegiert, dass man 24 Jahre da gar nicht drüber nachdenken musste. Und da habe ich dann auch so instinktiv nach meinem Schlüsselbund gegriffen und habe dann so getan, als würde ich telefonieren und bin dann aber wirklich, da sind mal Leute nachgegangen und in U-Bahn wurde ich angeschrien und links neben mir hat jemand dann Klimmzüge gemacht in der U-Bahn mit nacktem Körper, also es war vollkommen skurril.
Wild, ja.
Und das ist aber auch nicht raus, also das habe ich immer noch, wenn ich jetzt teilweise dann ich steige dann auch manchmal da am Zoo aus und das ist dann auch eine gruselige Ecke, wenn du dann da durch die teilweise durch die Unterführungen gehst und so, und da weiß man auch nicht, wenn die halt auf, wenn die halt drauf sind, dann kann man ja auch keine rationalen Reaktionen erwarten, sondern wenn die dann wieder irgendwie was sich einbilden, dass ich gerade eher Feind von ihm bin, dann gehen die ja auch auf ihn los. Also das, man entwickelt in Berlin, finde ich, auch als Mann so eine Street Smartness, wann sich's lohnt, die Seite mal zu wechseln und wann sich's lohnt, da mal aus dem Weg zu gehen. Und das lernt man, das lehrt einem Berlin, finde ich. Und plus, ich muss auch sagen, dass ich total froh darum bin, dass da auch so einen öffentlichen Diskurs es gab oder es immer noch gibt, wie Frauen sich eben fühlen, weil ich mache das schon sehr oft, dass ich das Gefühl habe, nee, ich muss jetzt dieser Frau, wenn ich von der U-Bahn rausgehe, jetzt nicht sofort die Treppe nachgehen, sondern dann warte ich halt ein bisschen, oder wenn es einen anderen Ausgang gibt, dann gehe ich halt jetzt, wenn es nur wir zwei sind, einen anderen Ausgang oder wechsel die Straßenseite und gehe jetzt nicht so schnell, oder dass man halt, also ich von mir selbst weiß ja, dass ich jetzt nicht übergriffig bin, aber das weiß ja die Frau vor mir nicht, dass ich dann eben so eine Schleue entwickelt habe dahingehend. Und um jetzt endgültig auf deine Frage einzugehen, worüber sich Frauen keine Gedanken müssen, Männer aber schon.
Wenn du jetzt sagst, da gibt es nichts, ist auch das sehr
bezeichnend. Also ich glaube, das passt ja dann irgendwie auch zu diesem Thema, aber ich glaube, so, wenn eine Frau es am Abend darauf anlegt, dass sie nicht alleine nach Hause geht, dann muss sie sich vermutlich darum keine Gedanken machen, weil sich immer jemand finden. Also ich glaube, das hat, was solche Situationen angeht, wenn Frauen Lust haben, einen Mann mit nach Hause zu nehmen, dann schaffen die das. Und ich glaube, Männer müssen sich da viel, viel, viel mehr anstrengen als Frauen.
Aber was ist jetzt der Gedanke, den sich dann Männer machen und Frauen nicht?
Männer überlegen sich, wie schafft man, wenn man jetzt jemanden sieht, oder wie schafft man denn es, dass man diese Person mit nach Hause, ist total doof gerade von mir, aber ich glaube halt, dass Frauen natürlich viel mehr Auswahl haben.
Ich verstehe den Gedanken total, ich glaube, du hast auch grundlegend recht damit, also wenn eine Frau sagt, ich schleppe heute jemanden ab, ist die Chance, dass sie jemanden abschleppt, deutlich höher im Verhältnis höher, als bei einem Mann, aber ich überlege, was ist jetzt der Gedanke, den sich ein Mann macht, den sich eine Frau nicht macht, weil ich denke schon, dass auch eine Frau, ne, eine Frau geht ja nicht in eine Bar und auf einmal stehen drei Typen Schlange und sagen, möchtest du, also ich
genau,
gebe dir.
Voll, aber es gibt ja total viele so, also das finde ich auch völlig absurd, aber es gibt ja total viele so Hook-Up-Seminare, weißt du, wo dann
ja,
so ein Typ so Seminare hält vor lauter Maschinenbaustudenten ihren Karo, also nein, streich das letzte.
nein, also, ey, hört, manchmal, das ist schon in Ordnung. schon ein bisschen Klischee, aber so.
Weißt
in Ordnung.
Du, und die halten dann Vorträge, wie man am besten eine Frau aufreißt. Und solche Gedanken hat sich noch niemals eine Frau gemacht, sich ein Seminar zu buchen. Wie geht denn das, einen Mann abzuschleppen? Das
wahrscheinlich
meine ich damit.
Nicht, hast du recht. Stimmt, ja. Hast du recht. Gut. Ja. Danke dafür,
ey,
Jürgen.
Dafür, dass wir heute eigentlich viel weniger machen wollten, weil der Wochenkickstart schon so lang war, haben wir jetzt auch wieder eine Stunde gegeben, Jana. Wir geben
toll
so viel.
Sind wir, oder? Wir sind so toll. Können wir das nicht mal sagen, so wie toll viel. Wir sind? Übrigens, was mir noch eingefallen ist, und dann können wir das hier zumachen. Vorhin, als du gesagt hast, das ist mir so in den Kopf geschossen, weil wir gerade auch bei Frauen und Männern waren. Mit der Kollegin, die sich dann, über die du dich geärgert hast, weil sie dann da nachts unterwegs war und so und mit Krankmelden und so. Und da hast du gesagt, ja, die ist halt dann einfach in Sender gekommen, um da, sorry, wenn ich das so sage, ein bisschen rumzupimmeln. Und da ist mir aufgefallen, das war so eine tolle Erkenntnis, ich habe irgendwann mal einen Beitrag dazu gelesen, wo gesagt wurde, dass ja die weiblichen Geschlechtsmerkmale und Organe immer für was Negatives genommen werden. Zum
Hier
Beispiel,
nicht.
Ist ja voll die Muschi. Und die männlichen für, Alter, du hast aber Eier, für, das ist Stärke. Aber beim Thema Rumpimmeln ist es auf jeden Fall nicht so, weil Rumpimmeln ist auf jeden Fall nichts Positives.
Nein.
Und deswegen möchte ich kurz widerlegen, dass das nicht stimmt. Also, dass auch männliche Geschlechtsmerkmale für negative Dinge benutzt werden können. Gut, das war mir nochmal wichtig zu sagen.
Das finde ich toll. Wir können sie auch Rumpimmeln nennen, die Folge, wenn dir das lieber ist.
Ja, Rumpimmeln oder vielleicht, oder Rumpimmeln bei Jugend forscht.
Rumpimmeln bei Jugend forscht. Ja, können wir
gut,
auch
gut, machen wir das.
Gut.
Ist noch lange her, dass ich meinen Folgentitel bestimmt habe. Julian!
Dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Kommt gut durch die Woche. Habt schöne Feiertage, wenn ihr nicht gerade so Opfer seid wie alle, die in Berlin leben. Und kommt gut. Alter, es ist November dann gleich, ne? Wenn ihr das hört am nächsten Tag, es ist November.
Ich habe noch nichts geschmückt, das ist furchtbar.
Für Weihnachten?
Ja, ich bin ja normalerweise schon im Oktober am Start.
Also, aber ist nicht Thanksgiving so immer der Aufbruchstag?
Ist mir scheißegal, Julian.
Okay. Gut, bevor wir uns jetzt gleich verlieren, habt eine schöne Woche, abonniert uns, ihr wisst Bescheid. Ciao, wir sind raus, Jana und Julian.
Tschüss.